Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie nennt sich selbst Indiens Pharma-Hauptstadt, die Millionenmetropole Hyderabad. Rund 200 Pharmaunternehmen sind hier angesiedelt und produzieren Medikamente, auch für Deutschland. Doch offenbar sind als gefährliches Nebenprodukt rund um die Fabriken auch extrem resistente Keime entstanden, die sich weltweit ausbreiten. Tödliche Supererreger aus indischen Pharmafabriken, das ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Ende letzten Jahres haben Reporter von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zusammen mit einem Infektionsbiologen Wasserproben in Hyderabad genommen. Darin fanden sie Antibiotika in so hohen Konzentrationen, wie Ärzte sie nicht einmal im Körper schwerkranker Patienten erreichen wollen. Und nicht nur das, im Wasser tummelten sich auch viele Bakterien, die bereits immun gegen die Mittel waren.
Was jetzt neu war, dass wir jetzt alle möglichen gefährlichen Resistenzen auf einem Haufen finden. Die sind alle da und die sind zum Teil auch in einer Bakterienspezies vereinigt und das macht Angst.
Sagt der Leipziger Infektionsbiologe Christoph Lübbert. Und das hat fatale Folgen, denn das Problem ist kein lokales, sondern ein globales. Die gefährlichen Erreger, die im Wasser entstehen, werden durch Touristen, in Lebensmitteln oder durch Zugvögel in der ganzen Welt verbreitet. Studien zufolge bringen schon jetzt mehr als 70% aller Indientouristen multiresistente Keime von der Reise mit.
Wenn wir in einen Zustand kommen, auch in Deutschland, wo wir banale Infektionen, Mandelentzündung, Wundinfektionen mit Antibiotika nicht mehr behandeln können, dann sterben Menschen an Bagatellerkrankungen. Und wenn wir diese Entwicklung nicht irgendwo stoppen, werden wir in den nächsten Jahrzehnten dahin kommen.
Der Verdacht, die Pharmafabriken leiten ihre Abwässer einfach ungefiltert in die Umwelt. Für den schwedischen Umweltpharmakologen Joachim Larsson die einzige logische Erklärung.
Das kann nicht anders erklärt werden als mit den Ausleitungen der Industrie. Und es wurde direkt in der Nähe der Fabriken gefunden. Also ist es klar, dass es die Abwässer sind. Es sagt uns, dass das Problem daher kommt und es muss gelöst werden.
Verantwortlich will keiner sein. Die Pharmafirmen vor Ort beteuern, alle Standards einzuhalten. Der deutsche Herstellerverband Pro Generica wirft den Krankenkassen vor, bei Medikamenten nur auf den Preis, nicht auf Umweltaspekte zu schauen. Die Kassen wiederum sehen die Politik in der Pflicht. Das Umweltbundesamt fordert strengere Regeln für den Import von Arzneimitteln. EU-Experten sollen künftig vor Ort Umweltstandards kontrollieren, auch in Indien. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe ist in der ARD dagegen.
Mit einem erhobenen Zeigefinger und jetzt macht mal, sonst kommt ihr nicht auf unseren Markt, werden wir das Problem nicht lösen. Sie müssen ein eigenes Interesse bekommen, die Wirksamkeit der medizinischen Versorgung ihrer großen Bevölkerung nicht zu gefährden.
Gröhe will stattdessen also Indien überzeugen, selbst für strengere Kontrollen zu sorgen. Nach Ansicht von Wissenschaftlern reicht das aber nicht aus. Der Chef des Instituts für biomedizinische und pharmazeutische Forschung, Fritz Sörgel, fordert vor allem mehr Transparenz, um auch so mehr Druck auf die Pharmaunternehmen zu erzeugen.
Aus meiner Sicht sollte ganz klar dokumentiert werden, wo dieses Antibiotikum hergestellt worden ist, wo es dann beispielsweise zu einer Tablette gemacht worden ist, wie es dann verpackt worden ist und wie es dann auf den europäischen Markt kommt. Und der Verbraucher hat das Recht, das zu wissen.
Laut der Weltgesundheitsorganisation sind multiresistente Erreger inzwischen eine der größten globalen Bedrohungen. Schon jetzt sterben jedes Jahr weltweit 700.000 Menschen an Infektionen, bei denen Medikamente versagen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die multiresistenten Keime sind auch Thema im Netz. Sven Geiger postet auf der Facebook-Seite der Tagesschau: OMG, was machen wir nur mit unserem Planeten? Das passiert, wenn man die Wirtschaft einfach machen lässt. Das geht nicht mehr lange gut, liebe Freunde. Evelyn Buß-Leumer findet, als ob die Supererreger nur in Indien gezüchtet werden. Wir haben dafür hier unsere Massentierhaltung. Zusätzlich ist es mittlerweile ja schon fast schick, mit Antibiotika vom Arzt nach Hause zu kommen. Sarah Cologne ärgert sich. Klar, in einem Schwellenland kann man es ja machen. Hauptsache bei uns sind die Flüsse sauber. Unverantwortlich und rücksichtslos, aber im Endeffekt kommt der Bumerang in den reicheren Teil der Welt zurück. Philipp T. aus Bo schreibt, Abwässer zu reinigen wäre ja viel zu umständlich und zu teuer. Das Geld hat die Pharmaindustrie nicht und mit Bürgern, Besuchern, Ökosystemen in Indien kann man es doch machen. Dominik Dirkensen sorgt sich. Wenn wir nicht langsam sensibler mit dem Thema Antibiotika umgehen, wird die Resistenz der Keime die Entwicklung von neuen Antibiotika gnadenlos abhängen. Die Folgen darf sich jeder selbst ausmalen. Und Christian Falk wird konkret. Der Mensch vernichtet sich selbst.
Was sonst noch wichtig war.
Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir.
Und diese Begrüßung war dann auch schon das Freundlichste, was von den beiden französischen Präsidentschaftskandidaten Marine Le Pen und Emmanuel Macron während ihres letzten TV-Duells zu hören war. Denn danach wurde es hart und hässlich.
Je ne suis pas du tout énervé, Madame Le Pen.
Regardez,
je suis en train de vous dire.
Gut 2,5 Stunden lang flogen Beschimpfungen und Vorwürfe durch den Raum. Beide Kandidaten setzten alles daran, den anderen möglichst schlecht aussehen zu lassen. Persönlich Angriffe statt präsidialer Austausch. Die gegenseitigen Vorwürfe kamen im Minutentakt. Klar wurde nur, dass es zwischen der Rechtspopulistin und dem Mitte-Links-Kandidaten so gut wie keine Gemeinsamkeiten gibt. Le Pen nannte Macron einen hämischen Banker, der den Ausverkauf Frankreichs wolle und sich Deutschland unterwerfe.
Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de
l'humanisation. Er ist der Kandidat der wilden Globalisierung, der Prekarität, ein Steigbügelhalter der Großkonzerne.
Macron nannte seine Kontrahentin eine Kandidatin des Hasses und eine hohe Priesterin der Angst. Seine große Gegenattacke sparte er sich für den Schluss auf.
Sie haben das System, das Sie anprangern, mitgeschaffen, weil Sie davon leben. Sie sind sein Parasit.
Vous êtes son parasite.
Das sei keine Debatte gewesen, sondern ein Gemetzel, titelt heute die konservative Tageszeitung Le Figaro. Le Pen verteidigte am Tag danach ihre Dauer-Offensive.
Es ist das erste Mal, dass zwei Kandidaten in der Debatte stehen, die in ihren Wahlprogrammen gegensätzlicher nicht sein könnten. Vielleicht hat das auch zu diesem scharfen Ton beigetragen, aber es ist wichtig, die Franzosen aufzuwecken. Ich kann dieses Schlaflied nicht mehr hören. Ich will nicht, dass das französische Volk sich einlullen lässt.
Macron selbst gab sich zufrieden, auch wenn er sich den Abend sicherlich angenehmer vorgestellt hätte.
Wenn Sie sich den ganzen Abend beschimpfen lassen, gewinnen Sie wenig. Die Worte haben schon ein Gewicht, weil es Menschen gibt, die nicht überprüfen werden, ob das alles stimmt. Die hören, ich bin ein Agent des Zentralrats der Muslime, der Deutschen, der Finanzen. Am Ende prägt sich das schon ein.
Nach Meinung der Zuschauer hat Macron in dem Duell besser abgeschnitten. Nur 34% fanden Le Pen überzeugend. Agenten-Thriller spielen normalerweise nicht in den staubigen Aktenfluren von Finanzämtern. Dieser hier schon. Der Schweizer Geheimdienst hatte offenbar nicht nur einen Spion nach Deutschland geschickt, sondern es nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung auch geschafft, einen Maulwurf in die Finanzverwaltung von Nordrhein-Westfalen einzuschleusen. Der bisher unbekannte Informant sollte herausfinden, wie deutsche Steuerfahnder an CDs mit Kontodaten aus der Schweiz gekommen sind. Es ging wohl vor allem darum, Namen und persönliche Daten der Ermittler herauszufinden. Die ganze Spionageoperation in Deutschland soll von höchster Stelle im Schweizer Geheimdienst gesteuert worden sein. NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans ist empört. Er findet, dass der Skandal eine neue Dimension erreicht hat.
Wenn jetzt auch noch eine Quelle in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung angezapft worden ist, dann kriegt das nochmal eine größere Dimension. Das ist mehr als erstaunlich. Das ist absolut inakzeptabel.
Walter Borjans will auch weiter CDs mit Kontodaten aus der Schweiz kaufen lassen, um Steuerbetrüger zu finden. Der Schweizer Geheimdienst selbst gibt sich selbstbewusst. Behördenchef Markus Seiler findet, die Deutschen sollten sich nicht so anstellen.
Nachrichtendienstliche Arbeit ist ja auch nicht ein Streichelzoo.
Russland, die Türkei und der Iran haben sich darauf geeinigt, 4 Schutzzonen für Zivilisten in Syrien einzurichten. Die betroffenen Gebiete werden von den Rebellen gehalten. Laut Vereinbarung soll dort ab Samstag nicht mehr gekämpft werden. Wie genau das sichergestellt werden soll, ist noch nicht klar. Die Schutzzonen sind umstritten. Mitglieder der bewaffneten syrischen Opposition verließen vor der Unterzeichnung unter Protest den Saal.
Was noch wichtig wird.
We will be able to immediately repeal and replace Obamacare. Have to do it. And it will be such an honor for me, for you and for everybody in this country.
Es war eines von Trumps wichtigsten Wahlversprechen. Er wollte die Krankenversicherung Obamacare seines Vorgängers rückgängig machen. Vor 6 Wochen ist er damit allerdings krachend gescheitert. Und zwar wegen Widerständen in den eigenen Reihen der Republikaner. Jetzt kommt der zweite Versuch und diesmal soll es funktionieren. Im Repräsentantenhaus wird nachher über eine überarbeitete Version der Gesundheitsreform abgestimmt. Damit die Abstimmung nicht wieder zum Desaster wird, hat Trump in den letzten Stunden viele Wackelkandidaten zu sich zitiert und bearbeitet. Trotzdem sprechen Experten von einer knappen Entscheidung. China will langfristig den großen westlichen Flugzeugherstellern Boeing und Airbus Konkurrenz machen. Morgen hebt das erste große Verkehrsflugzeug aus chinesischer Produktion ab. Ursprünglich war der Jungfernflug schon für 2015 geplant. Der Termin musste wegen zusätzlicher Tests aber immer wieder verschoben werden. Bis die C919 in Serie geht, werden noch ein paar Jahre vergehen. Aber die Ansage ist klar, China kann das selbst.
Und sonst in der Welt?
In Zukunft dürfen die Athleten beim Internationalen Basketballverband Kopfbedeckungen tragen. Die Mitgliederverbände haben dazu auf ihrem Kongress in Hongkong neue Regeln beschlossen. Damit dürfen zum Beispiel muslimische Sportlerinnen einen Hijab tragen, also ein Kopftuch, das auch den Hals bedeckt. Allerdings gibt es spezielle Farbvorgaben. In der Erklärung der FIBA steht, dass die Kopfbedeckung außerdem nicht gefährlich für den Athleten selbst, seine Mitspieler oder Gegner sein darf. Die neue Regel resultiert laut Basketballverband aus den traditionellen Kleiderordnungen, die in einigen Ländern gelten. Mit der Richtlinie soll das Verletzungsrisiko minimiert und die Einheitlichkeit der Spielkleidung gewahrt werden. Sie tritt am 1. Oktober in Kraft. In China ist die Luft ohnehin schon schlecht. Jetzt sorgen Sandstürme dafür, dass die Feinstaubwerte noch weiter nach oben gehen. In einigen Regionen stieg der Index für die Luftqualität über die Marke von 800. Alles über 150 gilt als ungesund. Die Behörden riefen Millionen Menschen im Land auf, am besten zu Hause zu bleiben, vor allem Ältere und Kinder. Wer rausgeht, sollte eine Gesichtsmaske tragen. Ärzte warnen vor Entzündungen der Atemwege und Herzstörungen. Besonders betroffen ist der Norden und die Mitte Chinas. Dort ist im Frühjahr immer Sandsturmsaison. Kräftige Winde bringen Sand und feinen Staub aus der Wüste Gobi und der Mongolei nach China. In Spanien gab es im April weniger Arbeitslose als erwartet. Laut dem Arbeitsministerium in Madrid hatten in dem Monat rund 3,5 Millionen Menschen keinen Job. Der Rückgang im April ist der dritte in Folge in Spanien. Nach der schweren Wirtschaftskrise geht es Spanien wirtschaftlich langsam besser. Das Land hatte in letzter Zeit sogar mehrmals die stärksten Wachstumsraten in Europa. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit in dem Land auf hohem Niveau. Nach Angaben der Europäischen Statistikbehörde lag die Arbeitslosenquote im März bei etwa 18%. Das ist nach Griechenland die zweithöchste Quote in der Eurozone.
Wissensnachrichten.
Das hier gibt es bei uns immer seltener zu hören. Vögel, die singen, rufen, Krach machen. Und das hat auch einen Grund. Es gibt in der EU nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren. Einige Vogelarten hat es besonders getroffen. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten. Wen hören wir denn kaum noch?
Also vor allem die Arten, die da leben, wo es viel Landwirtschaft gibt. Also zum Beispiel den Kiebitz. Ist ungefähr so groß wie eine Taube. Hat so einen ganz lustigen, auffälligen Federschopf am Kopf. Und bei diesem Kiebitz ist der Bestand in Deutschland alleine von 1990 bis 2013 extrem zurückgegangen, um 80%. Noch ein bisschen dramatischer sieht es bei den Rebhühnern aus und auch Braunkehlchen, Uferschnepfen, Feldlerchen, alles Vögel, die es in Deutschland immer seltener gibt. Das zeigen jetzt die Zahlen, die die Grünen von der Bundesregierung bekommen haben und die jetzt veröffentlicht haben.
Woran liegt es denn genau, dass es diesen Vögeln so schlecht geht?
Also vor allem daran, dass ihr Lebensraum kleiner wird, dass sie eben nicht mehr genug Platz zum Brüten haben. Das ist also der eine entscheidende Grund. Und dazu kommt noch ein anderer, es gibt nicht genug zu fressen. Also Vögel fressen ja gerne und auch ziemlich viele Insekten. Bei denen ist der Bestand vieler Arten auch extrem zurückgegangen.
Lass mich raten, wegen Insektengift und sowas.
Ja, unter anderem die Bundesregierung hat das den Grünen auch so geschrieben. Sie spricht da bei Unkraut- und Insektengiften von einem möglichen relevanten Einflussfaktor auf den Rückgang der Vogelarten.
Möglicher relevanter Einflussfaktor. Gut, Vögel, die an- und auf Feldern und Wiesen leben, die sind besonders gefährdet, hast du gesagt. Was ist denn mit Vögeln, die wir hier bei uns in der Stadt haben?
Bei denen sieht es ein bisschen besser aus. Also die meisten sind zumindest bisher nicht gefährdet. Aber auch die Bundesregierung sagt in ihrer Antwort, auch bei diesen Stadtvögeln muss man aufpassen. Auch in den Städten finden Vögel immer weniger zu fressen, haben auch weniger Platz, um zu nisten. Egal jetzt ob Stadt- oder Landvogel, die Grünen fordern auf jeden Fall, dass die Bundesregierung mehr für den Vogelschutz und mehr gegen den Einsatz von Giften macht.
Okay, wir bleiben in der Natur, kommen aber jetzt zum Klimawandel. Da gibt's was Neues zu einem Phänomen, nämlich, dass die Erderwärmung zwischendurch auch mal Pause macht.
Ja, Forscher der Technischen Hochschule Zürich haben zusammengefasst, was andere Forscher schon über dieses Phänomen herausgefunden hatten. Und zwar von 1998 bis 2012 sind die Temperaturen auf der Erde kaum gestiegen. Das hatten die Klimamodelle aber vorhergesagt. Und die Forscher sagen, dieser Widerspruch, der kommt daher, dass die Klimamodelle früher mit zu wenig Daten gefüttert wurden. Zum Beispiel wurde da nicht einberechnet, dass es Vulkanausbrüche immer wieder gab und dann der Feinstaub dabei die Luft kurzfristig abgekühlt hat.
Und das können die Klimamodelle von heute alles berücksichtigen?
Ja, das können sie. Zum Beispiel auch sowas einberechnen, wie dass die Temperatur auf der Erde schwankt durch die natürliche Aktivität der Sonne. Und die Erwärmungspause auf der Erde, die ist ja sowieso vorbei. In den letzten Jahren gab es einen Temperaturrekord nach dem anderen.
Kommen wir zum Schluss noch zu einer angenehmen Sache: Massieren. Englische Forscher haben in einer kleinen Studie herausgefunden, wir sollten uns alle häufiger gegenseitig massieren. Warum?
Überraschung. Wir fühlen uns dann weniger gestresst.
Ach was.
Ja, wir fühlen uns auch körperlich und geistig besser. Die Forscher hatten dafür rund 40 Leuten 3 Wochen lang Massieren beigebracht, also so richtig professionelle Massage. Und sowohl die aktiven Masseure als auch die passiven Massierten fühlten sich danach deutlich besser. Und das hielt auch relativ lange an.
Also, eine Studie mit Happy End. Dankeschön.
Wetter.
In der Nordhälfte regnet es immer mal wieder, im Süden eine Mischung aus Sonne und Wolken und zum Teil auch Gewitter. Dazu maximal 17 Grad im Süden und 14 Grad im Norden. Morgen wird es besser. Die Wolken reißen auf und die Sonne kommt raus. Nur im Südosten noch Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad im Westen und Süden, sonst bis 14 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.